Linksdrehenden Radio ein herzliches guten Abend aus den Studios von Radio Blau. Es begrüßt euch das Moderationsteam heute in Stereo, Jule, und neben mir sitzt noch Grex und mein Name ist Jens Vorburg. Guten Abend.
Hallo.
Was hat der Plural von Studios zu bedeuten?
Nur, dass wir hier zwei Studios haben bei Radio Blau.
Ich glaube, es sind sogar drei, oder? Mhm.
Ich bin nur im Ehen, falls das jemand sich fragt.
Und ja, wir sind zusammen in dem einen.
Das kann man auch festhalten. Das ist korrekt.
Aber es war eine sehr vornehme Anmoderation.
Vornehm. Mhm.
Ja, ich habe ja völlig vergessen, wie das... Ich war ja jetzt eine Sendung nicht da. Da habe ich ja völlig vergessen, welchen Ton die Sendung im Prinzip begleitet.
Das stimmt, ja.
Nach gerade mal 524 Ausgaben.
Heute ist die Ausgabe 531.
Oh, okay.
Krass.
Ob wir die 600 noch schaffen?
Ich sollte nicht.
Die Frage ist, bevor was?
Bevor... Ja.
Erstmal machen wir die 555.
Bevor Weihnachten das zweite Mal uns ereilt hat. Ab heute.
Oh, das ist ja...
Bevor der Mond ein fünftes Mal am Firmament...
Aber ich, meine These wäre, dass wir noch zweimal Weihnachten feiern müssen. Ist ja bald soweit, ne?
Warte mal, wir müssen noch zweimal Weihnachten feiern bis zur 600. Sendung hinzu. Ach so, ja.
Definitiv, wenn nicht gar dreimal.
Oh. Oh Mann, ist auch mal gut mit Weihnachten. Wie war euer Halloween?
Halloween.
Hervorragend. Ich habe viele schöne Dinge in Schleutig gesehen. Ich wusste nicht, es gibt Leute, die machen so richtig, die betreiben Aufwand, so, also so richtigen Aufwand. Mit so, weiß ich nicht, wir kamen an so einem Haus vorbei, das wurde von draußen angestrahlt. Und da lief so eine Art Video im Fenster, eine Videoprojektion
tanzende von innen. Gerippe.
Tanzende Gerippe, genau.
Ach, witzig, das hat mir auch jemand gezeigt. Hat jemand gefilmt, mir gezeigt.
Die Tür stand offen, ging man rein. Tür stand offen, ging man rein und im Hof war in so einer Art Fahrradschuppen wie so eine Geisterbahn gebaut mit so einer Gruselfigur drinne und Mulm und so und im Rätsel am Ende. Und wenn man das Rätsel löste, bekam man einen
Gutschein für
Süßigkeit.
Achso.
Ja, richtig. So.
Aber Wahnsinn, ist das, ihr seid ja auch so Ossis, aber ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern, dass Halloween in meiner Kindheit, bin ich vielleicht auch so alt, irgendeine Rolle spielte.
Das liegt, glaube ich, daran, dass wir Ossis sind.
Ja.
Weil das so eine westliche Tradition ist.
Naja, das kommt drauf an, wen du fragst und was du als westlich definierst, dieses...
US-westlich, imperialistisch, von dem imperialistischen Klassenfeind quasi.
Also ich glaube, christlich, keltisch, irgendwas gesehen, ist was? Das eher so Irland, glaube ich.
Wie bitte?
So die Tradition. Und ist dann durch die Einwanderungssuppe nach Amerika irgendwann in dieses Fest umgewandelt worden. Aber das hat eigentlich Geister austreiben, böse Dämonen, irgendwas Gedöns.
Ach so, hat mit dem Reformationstag quasi gar nichts zu tun.
Nee, das betonen ja auch viele Ossis immer. Sie schreiben Aushänge, die laminiert werden. Hier nicht klingeln, wir sind Christen. Oder so.
Ich würde auch dann eher die Tradition des Reformationstages hochhalten.
Als
oder
olle Christin.
Nee. Vielleicht müssen wir auch nochmal diesen älteren Herrn aus der Leipziger Innenstadt dazu befragen, der damals so wichtige Worte gefunden hat zum Thema
Valentinstag.
Also Halloween ist eine Formation, die uns so nicht bekannt ist.
Aber ich war dieses Jahr bei der auch eine Art neuer Tradition am Halloween-Tag, nämlich es gab das zweite Jahr in Folge eine Kundgebung gegen Gruselvermieter. Also da haben sozusagen linke politische Gruppen den Contest aufgenommen oder wie heißt das, den Ball angenommen und ihn zurückgespielt. Wow. Es ging dieses Jahr um United Capital, eine fiese Investment-Immobilienbude, die wirklich, also weiß ich nicht, so fiese Entmietungs- und Vermietungssachen an den Tag legt, Recht und Gesetz immer wieder bricht.
Weltbekannt,
Gesetz bricht. Dämmeringstraße. Weltbekannt
geworden durch die Dämmeringstraße, wo 15 Zimmer oder 14 Zimmer genau. mit einem Kloabschnitt in der Küche für, ich weiß nicht mehr, halt übelst viel Geld, so eine kleine Bambusche.
300, 400 Euro, 8 ja, also Quadratmeter. Zimmer, ne? Ja, genau, ne? Mhm. Und das haben die quasi auch noch, das jetzt klingt sehr fachlich, ne? Das ist ein Milieuschutzgebiet, du darfst da gar kein Haus umbauen, haben sie trotzdem gemacht und das haben sie vorher aber schon ganz oft gemacht. Also die wussten, dass es diese Regel gibt, wussten bestimmt auch, dass es ein Milieuschutzgebiet ist und haben es trotzdem gemacht. Ne? Die Stadt hat übrigens eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen, die müsste im November wirksam werden. Ich glaube, die Leute sind auch so sukzessive ausgezogen, aber die haben natürlich Widerspruch eingelegt gegen die Nutzungsuntersagung und keine Ahnung, wie das Verfahren gerade besteht. Jedenfalls war es eine süße kleine Kundgebung. Mit Redebeiträgen, die alle Bezug nahmen auf Halloween. Es hat sich also durchgesetzt, ne? Mhm. Bei Stadtaktivistinnen.
Da will ich nochmal auf diese andere Geschichte, weil mich das so fasziniert, zurückkommen. Mit dem einen Haus, wo die Vermieter möchten, dass die Leute ausziehen, damit dort kernsaniert in Ruhe werden kann. Danach sollen die aber nicht wieder einziehen, sondern wieder draußen bleiben, weil das dann teuer verkauft werden soll als Eigentumswohnung, whatever. Jedenfalls haben die eine Tombola veranstaltet und die ersten 10, die freiwillig ausziehen, bekommen den Umzug kostenlos und müssen bis zum Auszug keine Kaltmiete mehr bezahlen. Das fand ich auch, ist ja eigentlich überhaupt keine Tombola. Mit Tombola würde man ja was ziehen aus einem Ding und so, ja, aber ja. Naja.
Toll.
Genau.
Ja, das ist auch mein heißer Favorit für nächstes Jahr Halloween, Gruselvermieter. Das ist die Firma Argo, die irgendwie 20.000 Unterfirmen hat, Zinshaus 1a, b, c, d, e. Und diese gerade ihr Unwesen tatsächlich in Leipzig treibt mit solchen Aktionen und mit Eigenbedarfskündigungen, die dann aber niemals wo niemals was passiert, aber die Mieter eingeschüchtert werden sollen mit so hohen Betriebskosten, alles Mögliche. Gibt es renitente Rentner in Schleusig, in der Schnurrstraße, die sich da sehr gut organisiert haben und sich wehren, erfolgreich. Sehr cool. Role Models.
Stichwort sehr gute Immobilienmarktteilnehmer. Christoph Kröner durfte sein alljährliches Interview in der FAZ mal wieder.
Ja, der Arme.
Einbringen, ne?
Wie viele Porsches muss der schon verkaufen?
Alle. Er hat alle seine 26 Porsches verkauft,
behauptet er. Damit könnte man ja auch aber alle Immobiliengeschäfte retten, die er hat. Was kostet ein Porsche? 100.000?
Hat er das ja gemacht.
500.000? Keine Ahnung.
Das kommt auf den Porsche an.
Ja, stimmt.
Und auf das Alter des Porsches.
Jetzt wurde ihm die Möglichkeit genommen, mit seinen Porsches eine so eine, wie heißt das, wenn man hier für einen guten Zweck...
Porsche, genau. Eine Charity, 37.
Charity. Das ist schon ein armer Tropf, der Christoph Kröner. Und gut, dass er endlich mal sprechen konnte in der LVZ. Ne? Der hat darin auch der Stadt angeboten, dass er das Technische Rathaus zurückkaufen kann oder so. Habt ihr es gelesen?
Nee.
Du hast es nicht gelesen?
Nee.
Ich auch nicht.
Ach so.
Ich habe es nur gehört. Ja, na gut.
No. Ja, aber das Technische Rathaus ist ja auch in einem guten Zustand.
Währenddessen laufen die Firmeninsolvenzen ja weiter, aber in der FAZ hat er zumindest gesagt, dass er die Limburger Straße noch jetzt zu Ende bauen will erstmal. Und dann muss man gucken.
Ne? Na, und er bezahlt vor allem, also der lässt doch die Energie und so weiter Lieferanten ablaufen, oder?
Ja, na, also genau, es gibt Gläubiger, viele.
Es gibt mehrere Fälle,
auch
wo
Handwerksbuden natürlich.
Wo Mieterinnen oder wissen Sie, so in Atelierräumen quasi keinen Strom mehr haben und so weiter, also einfach nicht weiterkommen, ne, weil er da wissen Sie, entweder die Kosten nicht weitergeleitet hat oder das, ja genau, die Zahlung gekappt hat, das ist schon alles, ja, herausfordernd. Auch gut, dass er mal sprechen konnte.
Ja, das ist immer schön. Ne? Freut man sich immer. Weil er ja auch offensichtlich Sendebewusstsein hat und ja auch sich als Teilnehmer einer sozialen Marktwirtschaft sieht. Ne? Das alles kann man da lesen. Und kriegt ein bisschen Schweißausbruch auf der Stirn, sag ich mal vorsichtig. So viel zur Immobilien-Side of Life.
Wahrscheinlich, oder? Oder was gibt's noch zu Halloween zu sagen?
Nö.
Nö. Süßes oder saures?
Süßes, sonst gibt's saures.
Ach so. Ja. Ist so gut.
Ja.
Wir nehmen den Faden auf.
und freuen uns übers neue Logo.
Ach so, ja, stimmt. Hier, Jens, dein Auftritt.
Ach so, mein Auftritt, ja. Ich wollte
was
hier
denn
noch
für
mal,
ein Logo? Was gibt's denn?
Jetzt haben ja wahrscheinlich alle mitbekommen, aber die Stadt Leipzig hat ein neues Logo bekommen. Und in der Bild-Zeitung ging es natürlich hoch her. Und es scheint auch schon eine Petition zu geben, die also das alte Logo wieder will. Das ist alles ganz normal. Ne?
Das ist so, muss, total so hässlich, muss das sein. Das alte Logo, oder?
Sorry. Ja, ich finde, auf der Skala ist jetzt aber auch nicht gewonnen.
Ein bisschen ästhetischer ist es, oder?
Da, wirklich. Also du bist die allererste.
Das ist jetzt eine Geschmacksfrage, aber das alte Logo sah doch aus wie aus den 70ern irgendwie Plattenbau.
Ja, das alte Logo ist halt das offizielle Stadtwappen, was ja auch immer noch erhalten bleibt. Und darüber steht nochmal Leipzig extra in der DDR-Kirche.
Genau, darum stimmt das mit den 70er Jahren nicht. Das ist ja genau, ich fand auch die Farbgebung nicht besonders schön. Also das sind halt die Leipzig-Farben, ne?
Und die von Lok.
Ja, also okay, ich bin jetzt eine Minderheit, die das ansprechender findet.
Nein, das also, naja, das weiß ich nicht, aber ich finde es tatsächlich auch gelungen.
Oh. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie große Proteste auslösen. Also ich finde es jetzt auch unangemessen,
hier stellen sich Dinge raus.
Unangemessen, dass da so viel Geld ausgekippt wurde, gerade vor dem Hintergrund von einem sehr knappen Haushalt und Spardiskussionen, Kürzungsdiskussionen, die in Leipzig geführt werden, aber das ist halt eine andere Kiste. Ne?
Achso, eine kleine Richtigstellung, ja. Das Logo hat nicht 700.000 Euro gekostet, sondern...
Hat doch niemand gesagt.
Ein Teil, nee, aber diese Zahlen kursieren ja.
Ja.
Sondern ein Teil davon und der Rest ist halt Umstellung, ne?
Ja.
Umstellung von Briefköpfen. Teuer heutzutage.
Wer weiß, ob dieses Corporate Design neu vom Stadtrat beschlossen wurde oder nicht, kann uns gerne einen Fax schreiben.
0341 308 1200.
Und wenn ja, wann?
Genau. Und mit welchem Budget?
Und mit Blick auf die.
Und ob Jule bei der Abstimmung anwesend war.
Danke.
Mit Blick auf die Zeit muss ich jetzt.
Haben wir es eigentlich? Ach, wir sind schon wieder am Ende. Dann, ja, liebe Hörerinnen und Hörer.
Genau. Wir versuchen das von vor zwei Wochen nochmal. Wir sind alle noch mehr gespannt als letztes Mal, weil wir alles anders versuchen oder auch nicht.
Oh Gott.
Genau, wir hören kurz in eine Werbung hinein, währenddessen wir versuchen, wie ihr wisst, was sollte man noch was sagen dazu? Ja, vielleicht. Wir versuchen wieder mit Nelja Wachowska zu telefonieren nach Kiew, was letztes Mal, wie gesagt, nicht geklappt hat. Genau, sie ist Germanistin und arbeitet unter anderem als Übersetzerin. Mit ihr haben wir jetzt schon zweimal, glaube ich, hier in unserer Sendung über die Zeit des sogenannten großen Angriffs seitens Russlands auf die Ukraine telefoniert, über den Status quo in Kiew, in der Ukraine etc. Und das versuchen wir jetzt noch einmal.
Yippie!
Werbung kommt von der Firma Betteroff.
Und dann bist du einfach gegangen.
Betteroff war das, gar nicht so neu, zwei Monate alt oder so. Du hast mein Herz gemalt, hieß dit. Genau, und wir werden es jetzt gleich versuchen, wenn ich den Fader hochschiebe, wird es für alle Beteiligten spannend, ob das jetzt auf diese Art und Weise funktioniert. Genau, wie gesagt, Nea Wachowska aus Kiew, lebt in Kiew, Übersetzerin, Germanistin und unter anderem auch bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Kiew tätig. Und wir waren ja April, glaube ich, das letzte Mal in Kiew, hatten dort unter anderem eine Nacht, die auf jeden Fall für uns besonders war, die wir quasi im Hausflur verbracht haben, wegen so einem Angriff, der sich gewaschen hatte. Genau, und damit erstmal testen wir das Ganze, ob das geht und sagen guten Abend, Nelja, wenn du uns hörst.
Hallo, hallo, ganz schönen guten Abend.
Cool, es klappt.
Juhu.
Ja, genau, Krex hat es so ein bisschen angeteasert, wir waren, ach, doch so.
Beides.
Wir waren im April vor Ort, waren da ganz schön geschockt über den Moment, den wir erlebt haben, der aber für Menschen die in der Ukraine leben, wahrscheinlich, oder in manchen Gebieten der Ukraine leben, wahrscheinlich normal ist. Leider inzwischen. Und vielleicht die erste Frage, wie hat sich die Situation inzwischen entwickelt? Man kann ja auch, sage ich kein Geheimnis, kann ja schon beobachten, wenn man so ein bisschen connected ist mit Social Media Accounts, dass es eigentlich zum Dauerangriff geworden ist und dass relativ oft schwere Angriffe Russlands auch auf Kiew zum Beispiel gefahren werden. Wie ist die Lage? Was würdest du sagen?
Ich komme mir so komisch vor. Ich komme zu euch einmal im Jahr ins Radio und erzähle jedes Jahr, jedes Mal irgendwie, wie schlimm alles ist. Und leider kann ich auch diesmal nichts Besseres sagen. Das ist schlimm und es wird nach wie vor schlimmer und schlimmer. Ja, tatsächlich, die Angriffe werden immer schlimmer und stärker und eine Zeit lang konnte man so einen gewissen Rhythmus mindestens so rausfantasieren, so einmal in 2-3 Wochen und dazwischen hätte man so ein bisschen Ruhe. Jetzt wissen wir es einfach nicht. Also die Angriffe werden immer schlauer und immer gewaltiger. Und ich glaube, das ist auch in den Nachrichten, vielleicht bei euch auch schon. Also das ist schon das dritte Mal, glaube ich, also wo die Kumpel, die Minenarbeiter, also in Oblast Dnipropetrovsk, zum dritten Mal unter Tage gesperrt geblieben waren, weil wegen Stromausfälle, wegen heftigen Bombardierungen und so weiter, kein Strom da war. Und letztes Mal waren das knapp 3000 Leute, die von Untertagebau evakuiert werden mussten. Also das ist schon dramatisch.
Wenn du sagst, die Angriffe werden schlauer, also was heißt das sozusagen? Was macht die schlau?
Es kommen mehr Raketen und Marschflugkörper. Die sind stärker, die sind viel komplizierter abzuschießen offensichtlich. Die kommen von verschiedenen Richtungen, ich glaube von 4 oder 5 verschiedenen Punkten abgeschossen. Nicht unbedingt von den Fliegern mehr, sondern einfach von irgendwelchen Maschinen. Diese Raketen, die fliegen nicht mehr direkt oder relativ direkt auf ihr Ziel zu, sondern also die machen große Schleifen oder Runden oder sowas im ganzen Land. Und dann bleiben wir alle angespannt, also wohin es letztendlich kommt. Und es ist jetzt nicht mehr so wie früher, dass eine Stadt oder eine Region mehr oder weniger an einer Nacht unter Beschuss war, sondern die wählen 2, 3 bis zu 4 Oblasten, die gleichzeitig beschossen oder angeschossen werden. Ich glaube, somit erreichen sie auch irgendwie, dass sie mehr Objekte treffen, die sie treffen wollten. Aber unter anderem, das bleibt auch dieser Terror gegen die Zivilbevölkerung, weil es werden nicht nur Militärleute getroffen, nicht nur Lagerräume oder sowas, es wird auch einfach auf die Zivilisten geschossen. Neulich war auch so eine Nachricht von Kharkiv oder Oblast Kharkiv, wo eine russische Drohne ganz bewusst am hellen Tag 2 ältere Menschen mit einem Hund auf der Straße geschossen hat. Einfach so, weil sie das konnten. Von Kherson will ich nicht mehr sprechen. Also das ist jetzt wirklich eine Stadt, die aus diesen Antidrohnennetzen besteht, weil sonst die Leute einfach auf die Straße nicht kommen könnten, weil auf sie wirklich gejagt wird.
Kannst du uns Kherson kurz einnorden für die Menschen, die Landkarte nicht im Kopf haben?
Ja, natürlich. Also ich habe zuerst Kharkiv genannt, also das ist im Osten des Landes, also in der Nähe an die russische Grenze. Und Kherson ist im Süden eigentlich, also relativ nah an Schwarzem Meer, also da, wo Dnipro, der große Fluss eigentlich schon in Richtung von dem Schwarzen Meer fließt. Also das heißt, also auch von der Geografie her, das ist jetzt wirklich eine sehr peinliche, eine sehr, sehr gefährliche Situation in den größeren Landesteilen. Und vor kurzem, das hat sich auch herumgesprochen, es war eine relativ große Delegation mit den Mitgliedern der Linkspartei, also vom Bundestag und so weiter, von der Fraktion. Mit denen waren wir in Lviv und in Lviv haben wir auch so einen heftigen Beschuss erlebt. Also das heißt also, von dem Wort Normalität oder Norm Also das ist irgendwie ein Unwort geworden. Einerseits ist es tatsächlich eine neue Normalität, in der wir weiter bleiben und leben. Aber andererseits, also du kannst einfach das nicht begreifen oder nicht bis zum Ende begreifen, wie kann sowas eine Norm werden?
Genau, da würde ich so ein bisschen anknüpfen. Wir haben ja erlebt, um nochmal zurückzuspringen in den April, wir saßen bei einer NGO, dann kam sozusagen der Luftalarm und alle blieben sitzen. So, ne? Es ist einfach so quasi in den Alltag eingeflossen, aber wurde vielleicht teilweise auch nicht so ernst genommen. Aber wie bewegt das jetzt auch die Gesellschaft oder verändert das vielleicht auch die Gesellschaft, diese Situation, die du beschrieben hast?
Ja, natürlich. Also jetzt würde man wahrscheinlich in einem Café oder irgendwo draußen, wo wir damals auch gesessen haben, würde man eher auf eine App schauen, um zu verstehen, welcher Luftalarm das ist. Also wenn es darum geht, also dass ein Kampfjet, so ein MiG oder sowas irgendwo in die Luft gestiegen ist, das heißt also, der könnte wahrscheinlich also diese ballistischen Raketen wie Kinjal oder sowas abschießen, dann würde man sich verstecken gehen. Weil wenn sowas ankommt, also dann hast du ganz wenig Chancen. Bei Drohnenangriffen, insbesondere tagsüber, also da würde ich sagen, das ist so 50-50. Jemand geht sich verstecken, jemand bleibt draußen und ja, das ist nach wie vor ein großes Land, so, und man hofft auf sein Glück, wahrscheinlich. Und das dritte, natürlich, ist auch die Geografie wiederum. Also in Lviv, also sollte da irgendwie dieser Alarm ausgerufen werden, also dann würden die Leute eher sich verstecken, weil es bei denen nach wie vor etwas seltener passiert und man hat sich an diese Gefahr, an diese Möglichkeit des Beschusses nicht so wirklich gewöhnt. In Kiew ganz anders, weil wenn man sowas fünfmal am Tag erlebt und dazu in der Nacht, also dann hat man manchmal einfach keine Kraft mehr, sich verstecken zu gehen. Oder keine Lust oder keine Ahnung. Also, und da östlicher sowieso, weil sonst, also dann müsste man tags und nachts einfach im Keller sitzen. Also das kann man sich auch nicht leisten.
Vielleicht sozusagen auch nochmal nachgehakt zur gesellschaftlichen Stimmung, vielleicht eher nicht sozusagen, wie die Reaktionen auf die konkreten Angriffe sind, aber macht dieser dauerhafte Beschuss jetzt über Monate oder diese dauerhafte Unsicherheitssituation, macht es was mit der Perspektive darauf, wie die Ukraine jetzt agieren sollte in Bezug auf Russland, auf Verhandlungen, auf Krieg oder Selbstverteidigung weiterführen? Also gibt es da vielleicht eine Demoralisierung, die ja sicher auch beabsichtigt ist?
Ich würde sagen, jein. Also in dieser Lage, also die ist verzweifelt und es gibt auch ein paar Faktoren, also die mitspielen. Also die Beschlüsse sind natürlich sehr dramatisch und das ist schlimm, wirklich schlimm, wenn man das erlebt, was ihr da damals im Frühling erlebt habt. Aber ich würde sagen, so die Eskapaden von Trump zum Beispiel, die sind die Sache, die viel stärker demoralisiert als die Beschlüsse. Und und es gibt noch den Faktor von Verlusten. Ich war neulich durch das Land so ein bisschen reisen und sogar in den kleinsten Dörfern, wo ich nicht vermutet hätte, dass da noch so viele Leute leben, da stehen diese Wände mit den Bildern von gefallenen Soldaten und Soldatinnen. Und das ist natürlich etwas, was dir einfach den Atem raubt, wenn du das einfach siehst in jeder Ortschaft, in der kleinsten Ortschaft. Ist dieser Krieg mit Verlusten, mit Blut eigentlich schon hineingeschrieben. Und einerseits demoralisiert es ziemlich stark, andererseits bringt es oder weckt es immer noch so eine große Welle von bitterem Zorn. Weil wenn wir nachgeben müssen, dann wieso müssten sie alle sterben? Also das ist wirklich die Lage, bei der es man sich sehr schlecht fühlt, weil ja, wir sehen ziemlich gut, die internationale Unterstützung lässt nach. Die Versuche, irgendwie an die Verhandlungen näher zu kommen, also die führen zu nichts, wenn sie überhaupt unternommen werden. Und ja, und ich kann gut verstehen, Gaza und Sudan sind tatsächlich die dramatischsten Schauplätze, wahrscheinlich. Aber nach wie vor bleibt auch die Ukraine ein Ort, ein Land, nach wie vor ein sehr großes Land, in dem es zu viel Blut und Verluste und alles Mögliche passieren. Und wir sehen keinen Ausweg, nach wie vor.
Und dann hatten wir das ja auch schon öfter genannt, Stichwort, als Trump zum zweiten Mal angetreten ist als Präsident der USA, hatte er ja gesagt, dass er das Ganze in, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob 24 oder 48 Stunden beenden wird. Das ist jetzt einige Zeit her, Monate her. Man konnte immer mal wieder lesen, was er so geplant hat und was er machen wollte. Und man hat so komische Auftritte gesehen, mal von Zelensky im Weißen Haus. Mit Putin wurde mit Ehren in Alaska genau empfangen oder so. Also nimmt das noch, ich weiß, das ist ja so eine Frage, die hat schon einen Bias in sich. Nimmt das noch jemand ernst jetzt in der Ukraine? Also hat da noch jemand eine Hoffnung auf diese Trump-Geschichte? Vielleicht jetzt, nachdem er Gaza, was ja manche sagen, ja tatsächlich irgendwie geschafft hat, zu einem Waffenstillstand zu kommen, mehr oder weniger?
Vielleicht soll ich diese Frage nicht beantworten. Ich meine, also in deine Frage steckt schon die Antwort. Sorry, ich kann nur lachen. Und ich glaube, also die Reaktion drauf, ist eher Skepsis. Skepsis mit so ein bisschen argwöhnischem Lachen. Man glaubt an ihn nicht. Und das ist, wie gesagt, ziemlich schwierig, sich international wieder sicher zu fühlen. Mit den Wahlergebnissen in Tschechien, mit den Prozessen in Polen, eigentlich mit Deutschland und mit der AfD und mit den neuesten Nachrichten aus Deutschland. Ja, das ist alles schwierig. Und ja, einerseits muss man irgendwie aus diesem Blutbad raus. Insbesondere, weil wir jetzt wahrscheinlich in den härtesten Winter hineinkommen werden. Jetzt wird der Strom abgeschaltet, geplant und ungeplant, also für 4 bis 6 Stunden. Manche Ortschaften kriegen den Strom schon ziemlich dramatisch, nur nachts über. Und der Winter kann auch kalt sein und wir haben keinen Gasabbau mehr, also von uns. Ich meine, also den ukrainischen Gas haben wir nicht, so gut wie nicht mehr, also zu 60% sind diese Raffinerien oder wie heißen die da? Also die sind, also die ganze Infrastruktur ist jetzt zerstört. Es ist eine große Frage, wie wir über den Winter kommen werden. Daher ja, also man will aus dieser Lage raus, aber man sieht, im vierten Jahr des Krieges sieht man nach wie vor keinen Ausweg.
Ja, ich will vielleicht so einen kleinen Switch versuchen. Also wir können gerne auch noch sozusagen über linke Diskussionen über die Ukraine sprechen. Aber was ich auf jeden Fall auch noch einbringen und fragen wollte, es gab ja trotz dieser harten Situation und auch schon während der massiven Angriffs Vergrößerung Putins, gab es ja trotzdem in der Ukraine wahrnehmbare Proteste, zivilgesellschaftliche Proteste. Es war, glaube ich, im Sommer, als Zelensky angekündigt hatte, eine Antikorruptionsbehörde quasi ja nicht aufzulösen. Du wirst es jetzt gleich nochmal genau erklären, aber sozusagen stärker in staatliche Strukturen zu überführen. Und da gab es überraschend und beachtliche Proteste, vor allem auch junger Menschen auf der Straße. Und das war, glaube ich, hier auch so ein Signal, oh krass, also für mich zumindest. Oder ich dachte, das ist so ein Moment, wo auch Menschen, die vielleicht so ein bisschen, ja, gespalten auf die Ukraine gucken, sehen, wow, trotz Kriegszustand ist da sozusagen eine Demokratiebewegung oder eine Bewegung auf der Straße, die demokratische Rechte oder Rechtsstaatlichkeit sichern will. Ne? Vielleicht kannst du dazu kurz was erzählen, wie das war und ob das auch vielleicht in irgendwas gemündet ist, diese Bewegung.
Großbrand. Ja, natürlich. Das war eine großartige Sache. Danke, dass du mich daran erinnerst. Ja, es ging um zwei Antikorruptionsbehörden, die wir haben, die über eine Nacht praktisch an ihrer Souveränität sehr stark eingeschränkt wurden, weil das Parlament das entsprechende Gesetz verabschiedete, wirklich in einem superschnellen Tempo. Es wurde danach berichtet, dass nicht mal alle Abgeordneten, die dafür gestimmt haben, dass sie den Entwurf des Gesetzes wirklich gelesen haben. Das muss irgendwie so eine Durchsage am Abend gewesen sein. Also morgen früh wird es abgestimmt und sie haben brav das gemacht, also was denen gesagt wurde, angeblich. Und schon am Nachmittag waren die Jugendlichen auf der Straße. Eigentlich sehr erfreulich war, weil das war die Generation der jungen Leute, für die diese Erfahrung das war für sie die Erfahrung von der ersten politischen Mobilisierung war. Die waren zum ersten Mal in ihrem jungen Leben auf der Straße und sie haben gewonnen. Nach zwei, maximal drei Tagen der Proteste und der sehr harten Reaktion aus der EU. Weil ja, die Ukraine will eigentlich in die EU und da kann man nicht oder darf man eigentlich nicht die Antikorruptionsbehörden auf einmal so abschaffen oder fast abschaffen. Also von allen Seiten ist es irgendwie sehr viel Druck gekommen. Ja, und ich glaube, also da hat das Parlament mit dem Präsidenten gemeinsam irgendwie super schnell einen Gegenentwurf entworfen von diesem Gesetz und irgendwie anscheinend alles wieder gut gemacht und ganz anders abgestimmt wieder. Das bedeutet nicht, dass die Frage ganz vom Tisch geworden ist. Also wir stecken nach wie vor in einem verdeckten Konflikt zwischen dem Präsidenten und grundsätzlich der Regierung und der Antikorruptionsbehörden, wo auch der Sicherheitsdienst mitmacht und sowas. Also das ist ziemlich kompliziert. Man reagiert auch ein bisschen mit Skepsis, also wenn sie einander angreifen und einander vorwerfen, also wer bestechlich ist oder bei wem was gefunden werden könnte oder sowas. Aber das Wichtigste war, und das war auch ein sehr wichtiges Signal für die Gesellschaft an sich, wir selber haben nicht geahnt, dass wir sowas können und diese Kinder sowieso nicht. Und das ist wirklich jetzt ein Narrativ entstanden bei jüngeren Leuten davon, wie sie das Politische sehen. Und das ist natürlich großartig. Also einerseits ist es diese Freiwilligenbewegung in der Ukraine, die der Front helfen, die den Zivilistinnen helfen und so weiter. Also man hat wirklich ein sehr breites und sehr professionalisiertes, also inzwischen professionelles Netz von den selbstorganisierten Freiwilligen ausgebaut. Und andererseits gibt es diese junge Leute, die auch mit ihrem Glauben und mit ihrer Energie sich politisiert haben. Und da sehe ich tatsächlich ein bisschen Hoffnung für die Zukunft, weil das ist sehr wichtig für die Gesellschaft, die sich den Versuchen, so autoritär zu halten oder whatever, die sich dagegen halten kann. Und zwar in immer besser organisierter Form.
Sag mal, wir hatten ja, als wir im April da waren, war gerade diese Diskussion intensiv über über USAID, also ne, diesen großen Hilfsfonds seitens der USA, wo uns ja dann auch so erzählt wurde, dass das in der Ukraine auch sehr viele Sachen betrifft, also seien das nun Medikamente gegen HIV oder auch tatsächlich ja diverse NGOs, die so Evakuierungen zum Beispiel mit aus dem Osten der Ukraine oder aus Städten, die gerade sehr in Gefahr sind, betreffen, also das sind ja so 70% oder 80% der Gelder gewesen, die da über die USA gekommen sind. Hast du da einen Einblick, ob sich das über den Sommer noch verschärft hat? Also was da die Versorgung solcher Art angeht, sozialer Infrastruktur, Medikamente, medizinisch? Also hat sich das so bestätigt, dass das ein großer Einbruch sein wird, der Wegfall von USAID?
Leider ja. Leider ist es so geworden. Und es gibt, also das ist nicht nur die Frage von Medikamenten, von HIV oder was weiß ich ja, Substitutionstherapie, keine Ahnung. USAID unterstützte hier eigentlich auch ein Netz von der medizinischen Leistungen in ländlichen Teilen des Landes. Das heißt, irgendwie so eine Krankenschwester oder irgendwie so medizinisches Personal, das die Dörfer bereiste und die Erste Hilfe oder beraten oder sowas vor Ort machen konnte. Das ist entfallen. Und das ist natürlich ein großer Schlag für dieses Land, in dem die Gesellschaft natürlich vor dem Risiko von der enormen Verarmung steht. Wo sich nicht alle Leute, nicht die sozial Schwachen eigentlich leisten können, irgendwo hinzufahren, um einen Arzt aufzusuchen. Und also sehr viele Hilfeprogramme und sowas also sind eingestellt worden. So viel ich weiß, ich verfüge leider nicht über die Zahlen, aber so viel ich weiß, haben einige europäische Länder versucht, partiell einige Teile von diesem Programm sozusagen zu unterstützen oder zu übernehmen. Ob es wirklich gut funktioniert, eher nicht. Und das ist nach wie vor so eine soziale Katastrophe, vor der wir stehen. Oder vielleicht sind wir schon drin. Das ist auch so eine Sache, also es ist immer so eine Sache, was man womit vergleicht, ja. Also eine soziale Katastrophe mag es sein, aber wenn die Raketen anfliegen, dann relativiert es sich auf einmal. Dann relativiert sich fast alles bei dieser unmittelbaren Gefahr. Aber ja, also das ist wirklich eine Sache, die das Land sehr stark getroffen hat.
Ich will es wagen, ganz vorsichtig zu fragen. Wir haben ja seit der Angriff Russlands auf die Ukraine, der große Angriff am 24.02.2022 gestartet ist, doch eine sehr gespaltene Diskussion sozusagen in der deutschen Linken, das ist unser Bezugsraum, das können wir einschätzen, über die Frage, ob die Ukraine unterstützt werden soll. Ich habe die Wahrnehmung, dass so in diesem Jahr, du hast es selber gesagt, Sudan vielleicht weniger, aber Gaza voll in den Fokus gerückt ist und tatsächlich auch die Solidaritätsbewegung dort dominant oder mit Blick auf das israelische Vorgehen in Gaza sozusagen so vollkommen im Fokus ist und die Ukraine noch immer weiter in den Hintergrund rückt, selbst bei denen, die vielleicht solidarisch waren, wird das vielleicht auch wird es in der Ukraine rezipiert, auch sozusagen was so linke, gewerkschaftliche, solidarische Unterstützung betrifft, dass die, also wird die auch spürbar weniger oder?
Ich habe das Gefühl, ja, ich habe die Frage verstanden, danke. Ich habe das Gefühl, eigentlich, also diese Überschattung durch andere Kriege und andere soziale, menschliche, humanitäre Katastrophen ist dermaßen groß und wird natürlich sehr, sehr schmerzlich wahrgenommen in der Ukraine. Ich rede jetzt von der breiten Bevölkerung, von der Gesellschaft per se wahrscheinlich. Und vor dieser Kulisse mit immer stärker werdenden rechten Kräften, rechtsradikalen Kräften in Europa, geschweige schon von der Amerika, von den USA, vor dieser Kulisse merkt man wahrscheinlich also diese, ich will nicht Abkehr sagen, aber eher Umkehrung oder irgendwie Umorientierung der linken Sympathisantinnen oder Sympathisanten der Ukraine, die wird viel weniger wahrgenommen, weil das ganze Bild an sich ziemlich trüber ausschaut. Andererseits muss man auch anmerken, also für die ukrainische Linke war auch die Gaza-Frage eine super wichtige Frage und man hat etliche Protestaktionen gemacht, man hat Briefe unterschrieben, also Petitionen. Nur schade ist die Situation so, dass wir nicht in der Lage sind, irgendwie wirklich was zu tun. Und es geht um die Solidarität der Opfer wahrscheinlich, also die, mit der sich ein Teil der ukrainischen Gesellschaft nicht abfinden will und kann, weil man sich als Opfer nicht gerne sehen möchte. Man will sich nicht mit Gaza, mit Gazaitinnen und Gazaiten verglichen sehen, weil da geht es einfach so schlimm, dass man diese Aussicht für sich quasi nicht übernehmen möchte.
Wie kommen wir hier raus?
Ja. Sorry.
Wir können nach Wünschen oder Perspektiven fragen. Wir können auch nochmal nach dem Besuch der linken Bundestagsabgeordneten fragen, aber vielleicht führt das auch zu weit. Vielleicht sind die Wünsche.
Wahrscheinlich schon. Also dann würde ich euch eher fragen, also was draus geworden ist. Also ich habe den Leuten brav nach dieser Beschussnacht gewinkt und alle sind weiter in die Sicherheit gefahren. Also ist draus was geworden aus dieser Delegation? Ist da die Debatte entstanden oder irgendwie ein Versuch oder Anstöße zu einer neuen Debatte grundsätzlich über die Vorstellung von Selbst, von Abwehr und Selbstschutz und solchen Sachen?
Also ich kann nun nicht behaupten, hier für eine Allgemeinheit zu sprechen, aber ich würde jetzt einschätzen, persönlich, die Antwort ist ein knappes, kurzes Nein.
Oh.
Also mir wäre etwas nichts aufgefallen und ich habe tatsächlich, glaube ich auch, das ist ein völlig sinnloses Wort in dem Zusammenhang, ich habe definitiv Personen von dieser Delegation auch versucht anzuschreiben zu dem Thema und habe exakt nichts als Antwort bekommen.
Aber man kann vielleicht so ein bisschen als Halbendpunkt setzen, dass es in Deutschland inzwischen die Initiative Ukrainische Linke gibt oder auch schon gab vor einiger Zeit und die wird immer stärker und glaube ich will sich jetzt auch sozusagen noch offizieller konstituieren als Ansprechperson für Menschen aus dem linken politischen Spektrum in Deutschland, die sich entsprechend engagieren wollen und solidarisieren wollen, als auch wahrscheinlich als Bindeglied zu Linken in der Ukraine, so, ne? Zumindest das.
Absolut, absolut. Ich kenne diese Leute oder einen Teil von diesen Leuten auch. Also da sind tatsächlich zum Teil die Leute aus der Ukraine, die auch sehr enge Kontakte zur linken Community in der Ukraine haben. Und ja, ich wünsche denen also alles Beste natürlich, weil ich glaube, das ist auch so nicht die leichteste Aufgabe, die sie sich vorgenommen haben, in Deutschland über die Ukraine, unter den deutschen Linken über die Ukraine zu reden. Hm. Da gibt es noch einiges zu tun, vermute ich.
Dazu passt vielleicht so eine Abschlussfrage, die wir normalerweise auch mit anderen InterviewpartnerInnen stellen. Hast du zufällig spontan, das ist nicht abgesprochen, einen Tipp zum Beispiel, wo man im Internet sich so informieren kann, vielleicht auf Englisch meinetwegen, weil Ukrainisch für die meisten vielleicht eher schwierig ist in Deutschland. Was so der aktuelle Stand ist in der Ukraine, was so passiert? Weißt du da aus dem Stegreif eine sinnvolle Internetseite? Oder ein Blog?
Ach, eine wäre vielleicht kompliziert. Also die linke Initiative, die ihr gerade erwähnt habt, also die hält Ausschau und bemüht sich um die deutschen Übersetzungen von den wichtigeren Analysetexten und Beiträgen. Also man könnte bei denen schauen. Also man könnte nach wie vor bei dem langjährigen Partner von der Rosa-Lux-Stiftung in der Ukraine bei Commons Journal schauen. Das lohnt sich immer. Mhm. Und die veröffentlichen die wichtigsten Sachen auf Englisch. Mhm. Und die werden immer besser. Also ich bin ein bisschen stolz auf sie. Ansonsten, ich glaube, es gibt mittlerweile so viele Quellen, in der Ukraine, aus der Ukraine, über die Ukraine, dass man sich eher fragt, also ob es noch Interesse besteht daran, sie zu lesen und sie wahrzunehmen.
Also in der Tat, vor ein paar Wochen gab es auch in der deutschsprachigen Zeitung Analyse und Kritik einen Bericht. Da war, glaube ich, ein Team von linken Journalistinnen, sowohl von der AK, Jungle World, Neues Deutschland, war in der Ukraine, hat auch Leute getroffen, die wir getroffen haben. Vielleicht haben sie auch dich getroffen, Nea, ja, keine Ahnung. Und da gab es einen längeren Bericht. Also das ist auch empfehlenswert zu lesen. So. Mhm.
Ja, absolut. Wirklich, ja. Die haben sehr viele wichtige Leute getroffen, also für die Bewegung wichtige Leute und Orte. Die sind auch nach Kriverich gefahren, also die Stadt, die sind jetzt wirklich tapfer gewesen, also weil die Kriverich jetzt vermehrt und nach wie vor unter Beschuss steht. Ja, und jetzt hoffen wir, also vielleicht wird es aus der Geschichte mit Angelina Jolie noch etwas. Die ist vor kurzem nach Cherson gereist. Eben. In die Antidrohnennetze-Stadt.
Und was hat sie da gemacht?
Ich glaube, sie war mit einer humanitären Mission da und hat die ukrainische Regierung gar nicht davon informiert, dass sie hinfährt.
Ah ja.
Und sie war in der Stadt. Sie sammelte angeblich so Bedarfe und unterhielt sich mit Leuten. Also sie war präsent da. Die schlechte Anekdote von dieser Geschichte ist, dass an einem Kontrollpunkt oder irgendwo sonst ihr Auto angehalten wurde von der Rekrutierungsbehörde und ihr ukrainischer Fahrer wurde eigentlich aufs Revier gebracht, also, und wurde dazu gezwungen, der Armee beizutreten. Sie ist höchstpersönlich auch ihm gefolgt und hat versucht, ihn zu befreien und konnte nichts machen, weil es eben ein ukrainischer Bürger ist und mit 33 Jahren, also ist er verpflichtet, eigentlich seine Dienste dem Land, dem Staat, der Armee, whatever, anzubieten.
Oha.
Also ja, also es könnte eine heroische Celebrity-Story werden, aber draus ist eine typische ukrainische Geschichte geworden.
Dann hoffe ich, dass Jolie ihm vielleicht, weiß ich nicht, ein Care-Paket schenkt, um das jetzt zynisch zu sagen.
Ja. Okay. Wir machen diesmal einen Punkt, aber hoffen, dass wir dich in naher Zeit wieder sprechen können und wünschen viel Energie und
viel Wärme.
Nerven, Wärme, genau.
Dankeschön. Ich danke euch.
Mach's gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ja, ciao, ciao.
Ihr hörtet Unicorn Partisans mit einem recht neuen Titel, Out of Burnout.
Siehst du, in dem Fall gibt es auch noch ein Video.
Jule freut sich, dass es ein Video gibt.
Ja, es gibt auf jeden Fall beachtlich einen Solibus, der, glaube ich, echt, weiß nicht, alle paar Wochen in die Ukraine fährt, und zwar aus Berlin. Das fällt mir auf. Den kann man auf Instagram auch sehen. Die machen das stabil. Also die machen das einfach stabil weiter.
Ich wollte die Comments-Seite parat haben, habe aber versagt.
Spilny heißt Comments, glaube ich, auf Ukrainisch, kann ich mich erinnern.
Ja.
Und wir können trotzdem die letzten Minuten dafür nutzen,
das
noch Sachen zu besprechen.
Bei der letzten Sendung, bei der ich dabei war, 1987 war das, glaube ich.
Ja.
Linksdrehendes Radio, hatten wir ja über den Bus gesprochen von dem Zentrum für politische Schönheit, dem Adenauer. Habt ihr das nochmal zusammengebunden, das Thema?
Nein.
Oh Gott.
Oder doch?
Hä? Na klar.
Doch, wir haben darüber gesprochen, ja.
Gut. Na, dann bin ich zufrieden mit euch. Dankeschön.
Fragliche Ermittlungsrichterin beschloss Weitergabe von Polizeiinformationen an einen rechten YouTuber und die Frage der Ermittlungsgruppe, die sich aber natürlich gegen die richten, die sich mit dem Zentrum solidarisch erklären. Über 100, 200 Verfahren. die da diese Sonderermittlungsgruppe angestrebt hat. Ja, das war der letzte Stand. Und mehr hat sich, glaube ich, auch nicht ergeben.
Ja, es gab noch ein Dekra-Gutachten aus Rostock, glaube ich, aber Details, ne? Das ging auch sehr schnell. Da stand halt drin, alles in Ordnung. Okay. Na ja.
Ja.
Der Bus ist wieder in Berlin, glaube ich, ne?
Ja, der ist schon lange wieder in Berlin.
Ja. Gut. Ach, wir haben irgendwann Olympia in Leipzig, ne? Da freut sich sicherlich alle drauf.
Na, das ist ja nun wirklich noch in weiter Ferne,
ja,
oder? Es gibt verschiedene Auswahlstufen. Die erste Stufe ist erstmal hier dieses Olympische Komitee, oder was?
Na, erstmal auf nationaler Ebene.
Auf nationaler Ebene, da wird erstmal.
DTOSB oder so, oder DOSB.
Genau, und da wird erstmal zwischen Berlin, Rostock, Hamburg, Flensburg, München.
Rostock ist keine eigene Bewerbung.
Ich habe ja auch Berlin-Rostock.
Ach so.
Flensburg, Hamburg, also Hamburg, Berlin, München, Leipzig entschieden. Nee, Leipzig ist auch keine eigene Bewerbung, hängt Leipzig an Berlin
auch
dran.
Zur Berliner Bewerbung, genau.
Hier ist also Russland und dort ist China.
Also zu diesen großen Städten gehören jeweils so kleinere Städte und Leipzig ist sozusagen der Rucksack von Berlin.
Leipzig ist der
neben
Rucksack
Rostock
von Berlin.
Oder gehört Rostock zu Hamburg? Das will ich jetzt nicht
genau. Rostock gehört auch mit zu Berlin. Kiel gehört, glaube ich, zu Hamburg.
Und Flensburg, ja.
Ja.
Nee, Kiel.
Reden wir eigentlich mittlerweile über 2040 oder 2036?
Ja, 2040 ist deutlich wahrscheinlicher als 2036.
Genau. Und
aus historischen Gründen oder?
Nee.
Ach so.
Aus sportpolitischen quasi. Also ich glaube, das wird langsam schon zu knapp, 2036 oder so. Oder es ist absehbar, dass man 2036 keinen deutschen Kandidaten bekommt. Oder irgendwas, so irgendwie sowas.
Aber in dem Faden weitergesponnen, es wird erstmal zwischen diesen Städten entschieden auf nationaler Ebene und dann wird aber sozusagen international entschieden, wo Olympia überhaupt hingeht.
Das ist so also weit war ja Leipzig gekommen, ne? Unter die letzten, ich weiß nicht mehr genau, letzten 8 oder so?
Ja.
Ja, also Leipzig war schon relativ weit, als man damals versucht hat, für 2012 die Olympischen Spiele nach Leipzig zu bekommen, ne?
Das Ärgerliche ist, es gibt in Hamburg, Berlin und auch München Bürgerentscheide oder Volksentscheide.
Mhm.
Bürgerentscheide. Und in München war es der Entscheid.
Mhm.
Und der hat sich für Olympia ausgesprochen.
No. Ja. Ist komisch, ne?
Wie war das Stimmverhältnis? Habt ihr das auf dem Schirm?
Deutlich.
War deutlich? Okay. Ja.
In Hamburg war es, als die Hamburger Bewerbung, die gescheitert ist, ist ja am Bürgerbegehren gescheitert und das war ganz knapp. Es war sowas wie 51-49%.
Ne? Und das steht in dem Fall aber auch aus, ähnlich wie in Berlin, ne?
Richtig.
Genau.
Genau. Das wäre eine interessante Frage. Darf Leipzig eigentlich auch einen Bürgerentscheid machen? Weil man ja hängt ja nur dran an der Bewerbung, aber ja, irgendwie
geht das bestimmt. Ich hörte, dass wahrscheinlich Kiel sowas anstrebt, obwohl sie nur zu einer Bewerbung dazugehören. Also ist alles offen. Und wir werden am 21.11. darüber diskutieren. In der Sportuni.
No, machen wir.
18 Uhr.
Alles 18 Uhr, Sportcampus, Hörsaal 1, großer Hörsaal.
Links.de. Und nächste Woche sind auch ganz viele spannende Veranstaltungen, die kann ich aber jetzt nicht mehr an.
Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Macht's gut. Das war's nächste in der Radio für diese Woche. Wir hören uns eventuell erst in 3 Wochen, ja?
Okay.
Das bleibt aber eine Überraschung.
No. Mal gucken.
Hahaha.